Guten Morgen. Ich habe mal ein Jahr lang als Bauer gearbeitet, oder besser gesagt als Hilfsbauer. Und in dieser Zeit durfte ich auch einige Geburten von Kälbern miterleben. Und eine Geburt ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es war vormittags und wir hörten das Schreien einer Kuh. Ein konstantes Muhen. Und wir hielten trächtige Kühe in einem separierten Feld, damit wir zu jeder Zeit zu den Kühen konnten, falls etwas nicht stimmte. Und das war so ein Fall. Der Bauer und ich, wir liefen zu der Kuh. Und ihr ging es sichtlich unwohl. Ich hatte keine Ahnung, was zu tun war. Doch der Bauer, der wusste sofort, was Sache war. Das Kalb hatte sich in der Mutter so verdreht, dass die Mutter es nicht mehr zur Welt bringen konnte. Sofort griff der Bauer in die Kuh, ertastete das Bein, drehte das Kalb in der Kuh so raus, dass er es rausziehen konnte, zieht er es hinaus und das Kalb hat überlebt. Wenn wir nicht zur rechten Zeit aufgetaucht wären, wäre das Kalb in der Kuh erstickt. Doch zum Glück waren wir rechtzeitig da. Und heute lebt das Kalb mittlerweile als Kuh und verdient seine Brötchen als Käseproduzentin. Nirgendwo sonst sind wir so hilflos wie bei der Geburt oder im Angesicht des Todes. Wie das Kalb den Umständen ausgesetzt war, einer Mutter, die nichts tun konnte und den Fähigkeiten des eines Bauern. Wir sind genauso hilflos. Und heute hören wir die letzte Predigt unserer Adventsreihe. Die Geburt. Und dafür habe ich einen Predigttext ausgesucht, den wir im Johannesevangelium finden. Johannes 1, Vers 1 bis 14. Ich lese vor. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Doch die Seinen nahmen nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes beginnt sein Evangelium mit den genau gleichen Worten, wie uns Pascal das vorgelesen hat in Genesis 1, im Anfang. Im Anfang war das Wort. Und in der Schöpfungsgeschichte finden wir zu jedem Tag die Aussage, und Gott sprach, und es geschah so, oder es wurde. Es werde Licht und es wurde Licht. Es sammle sich das Wasser an einem Ort unter dem Himmel und es geschah so. Die Tiere, die Pflanzen, die Berge, Sterne, Planeten, Kometen, alle Himmelskörper, alle Meere, alle Seen, alle Flüsse ist durch dieses Wort entstanden. Einfach nur, indem Gott sprach. Und wir sehen, im Wort Gottes liegt eine ungeheuerliche Kraft. Aus dem Vater im Himmel. Durch sein Wort geht eine Allmacht heraus, die allein ausreicht, um alles zu erschaffen, was wir heute wahrnehmen können. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war mit Gott und Gott war das Wort. Jetzt wird es schwieriger. Johannes sagt, das von Gott gesprochene Wort ist eine Person. Und diese Person ist niemand Geringeres als Gott selbst. Dass Gott Gott ist, ist klar. Das gesprochene Wort Gottes, dass das auch Gott ist, das übersteigt zumindest meinen Verstand. In meiner Zeit als Zimmermann habe ich eine Sache gelernt. Ein Zimmermann ist nur so gut wie das Werkzeug, das er zur Verfügung hat. Und einmal hatte ich einen Auftrag, Balkonbretter herzustellen. Und sie sollten auch nur so schöne Verzierungen drin haben. Und das Erste, was ich dafür brauche, ist Holz. Das wächst im Wald. Aber ich kann mit einem Baum erstmal nichts anfangen, da ich ihn weder ausreißen kann, noch irgendwohin damit laufen könnte. Also ich benötige zuerst Werkzeuge. Zuerst eine Motorsäge, mit dem wir den Baum fällen. Dann eine Sägerei, in der der Baum geschält wird und in Bretter geschnitten wird. Und diese sogenannten Bretter, wir nennen sie Schwarten, kommen bei mir in der Zimmerei an. Und dort kann ich sie weiter bearbeiten. Ich hoble, schleife und zersäge die Bretter weiter, bis ich zu dem kleinen Endprodukt komme. Ein Balkonbrett. Und ohne Werkzeuge wäre dieser Baum einfach Baum geblieben. Und alles, was ich hätte tun können, wäre vor dem Baum zu stehen und mir vorzustellen, oh, aus diesem Baum könnte man doch Balkonbretter machen. Der Zimmermann und sein Werkzeug sind untrennbar. Und genauso kann man das Wort nicht von Gott trennen. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Gott benutzt also ein Werkzeug, wie ich eine Säge oder ein Hobel. Nur sein Werkzeug ist um einiges mächtiger. Denn durch sein Wort hat Gott alles geschaffen. Mich und den Baum. Die Schwierigkeit ist jetzt aber, dieses Wort ist eine Person. Im folgenden Vers lesen wir, in ihm war das Leben. Diese Person und das Werkzeug Gottes ist Jesus Christus. Im gleichen Johannesevangelium 14, Vers 6 lesen wir die Worte Jesus, wo er von sich selbst redet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben. Er ist das Wort Gottes. Er verkörpert die gesamte allmächtige und schöpferische Kraft Gottes. Durch Jesus ist alles entstanden. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und wir kommen jetzt zu einem weniger schönen Teil dieser Predigt. Zur Geburt Jesu. Und du fragst dich jetzt vielleicht, hä? Das müsste doch der schönste Teil sein. Der Engel, der Maria begegnete, begrüßte sie ja mit den Worten, sei gesegnet, Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und der Engel, der den Hirten begegnete, sagte, ich verkündige euch große Freude. Eine Geburt an sich ist doch immer was Schönes. Welch Vater oder welche Mutter freut sich nicht, wenn sie ein Kind zur Welt bringen? Und die Geburt Jesu sollte doch das Schönste sein, was diese Welt je gesehen hat. Was je stattfand. Schönste Ereignis. Das Leben in Person kam auf diese Erde. Doch ein Halbsatz in diesem Vers verwischt alle Freude. Und alle Hoffnung wird in ein düsteres Licht gerückt. Und obwohl es Freude bringen sollte, sieht die Lage doch immer noch hoffnungslos aus. Hier steht, Die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war der Finsternis egal, dass Jesus kam. Und jetzt hat hier unser poetischer Schreiber Wörter genommen, welche wir zuerst erklären müssen. Er erklärt uns, das Wort ist das Leben. Und wir haben definiert, dass dieses Leben Jesus Christus ist, welches in die Finsternis kam. Er ist das Licht. Und ich nehme an, wir alle verstehen den Begriff Finsternis, ohne ihn genauer erklären zu müssen. Er kam in die Welt, zu uns. Doch Johannes benutzt hier diese Begriffe mit einem bestimmten Zweck, denn genau das sagt er in Vers 9, das wahre Licht soll in die Welt kommen. Stattdessen benutzt er Wörter wie Leben, Licht für Jesus und das Gegenteil davon, die Finsternis für die Welt. Und wenn ich jetzt hier mit einer Taschenlampe so durchscheinen würde, würden sich überall dort Schatten bilden, wo sich etwas dem Licht in den Weg stellt. Und es ist nicht möglich, diesen Schatten zu beleuchten. Er läuft dem Licht weg. Und genau das, Weglaufen, ist das, was wir Menschen auch machen. Es gibt eine Sache, die sich dem Licht in den Weg stellt. Und das ist die Sünde. Als Adam und Eva sich dem Willen Gottes zum ersten Mal widersetzten und lieber ihre eigenen Wege gehen wollten, passierte etwas mit ihnen. Und wir lesen, was ihnen passiert ist. Genesis 3, Abvers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und sie machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als es kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Garten. Vielleicht hast du auch schon Verstecken gespielt. Und wenn der Sucher kam, hast du dich hinter dem Baum versteckt und dich immer so bewegt, dass der Sucher dich ja nicht sehen kann. Ungefähr diesem Bild begegnen wir hier bei Adam und Eva. Nur sie beide hatten Todesangst. Und genau das geschah, als Jesus in die Welt kam. Nicht nur, dass sie es nicht begriffen hätte, die Welt. Sie fürchtete sich davor. Vielleicht nicht bewusst. Es ist ein Instinkt, den man erst erkennt, wenn wir ihn reflektieren. Und wir haben letzten Sonntag die Geschichte von Herodes gehört. Einen Mann, der aus Angst, seine Macht zu verlieren, alle Jungen in Bethlehem unter 2 Jahren ermorden ließ. Adam und Eva hatten Angst, ihr Leben zu verlieren. Für sie war das Leben jetzt nicht mehr von Gott bestimmt, sondern jetzt war es selbstbestimmt. Sie hatten etwas zu verlieren. Und es wäre schrecklich, es zu verlieren. Und nicht nur Adam oder Herodes fürchteten Machtverlust, auch wir. Wir glauben, das Leben gehört uns. Und wir gehen sogar so weit, dass wir das Leben selbst bestimmen wollen. Wir entscheiden, wann wir Kinder bekommen. Wir entscheiden, wenn es uns nicht passt, dass wir das Kind einfach abtreiben. Oder wenn das Kind irgendeine Form von Behinderung aufweist. Und wenn wir nicht das erhalten, was wir uns vom Leben erwünscht haben, beenden wir es. Weil wir selbstbestimmt leben möchten, passt es uns auch irgendwie nicht, dass ein Mensch kommt und der behauptet, in ihm ist alle Macht in Himmel und auf Erden. Die Welt akzeptiert eigentlich alles, was ein selbstbestimmtes Leben nicht einschränkt. Die Gebote Gottes sind gut. Und die meisten Menschen würden zumindest die letzten 7 der 10 Gebote ohne groß zu zögern unterschreiben. Und auch die moralischen Lehren von Jesus waren super toll, oder? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn jemand dir auf die rechte Backe schlägt, dann halt auch die linke hin. Alles Sachen, die jeder Mensch gut akzeptieren kann. Schwierig wird es dort, wo sich die Kontrolle des Menschen entzieht. Und das zeigt sich vor allem in zwei Dingen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei der Geburt und beim Tod. Die Geburt der Welt. Nein, das kann nicht Gott gewesen sein. Viel lieber ein Urknall. Und die weltliche Wissenschaft wird automatisch immer gegen den Schöpfungsbericht argumentieren, denn zuzugeben, dass Gott seine Finger im Spiel hat, würde Kontrollverlust bedeuten. Die Geburt von Jesu, eine Jungfrau, ganz sicher nicht. Vielmehr ein vertuschtes Fremdgehen. Und die Auferstehung Jesus? Es war eine Massenhalluzination. Wir wissen ja schon schließlich, was Trauma mit den Köpfen der betroffenen Personen auslösen kann. Und überall dort, wo Menschen keine Kontrolle mehr haben, stoßen wir auf Widerstand. Zuzugeben, dass in Jesus alle Macht liegt, dass er das Leben und die Wahrheit ist, dass alles durch ihn entstanden ist und ohne ihn nichts entstehen kann, bedeutet auch zuzugeben, dass es eine höhere Macht gibt über unseren Leben, die das Leben und den Tod bestimmt. Die bestimmt, wann, mit welchem Geschlecht, Aussehen, in welchen Verhältnissen du geboren wirst. Eine Macht, die bestimmt, welchen Menschen du begegnest, welche Leiden du zu tragen hast, was dir geschenkt wird, und was du nicht haben darfst. Eine Macht, die den Zeitpunkt und die Art und Weise deines Todes geplant und bestimmt hat und der du hilflos ausgeliefert bist. Und als Jesus in die Welt kam, stand die Welt in Gefahr, alles zu verlieren. Denn Jesus kam, um die Herrschaft über diese Welt zu übernehmen. Ein Machtwechsel. Der Mensch wird von seinem selbst errichteten Thron gestürzt und an seine Stelle tritt Jesus. Und es scheint mir deswegen überhaupt nicht verwunderlich, dass die Reaktion der Welt in absoluter Abneigung diesem Jesus gegenüber sich manifestierte. Dass die Welt nicht wollte, dass dieser Mann herrscht und stattdessen ihn am Kreuz von Golgatha ermordet haben. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Bis heute wollen Menschen von Jesus nichts wissen, weil sie ihrem eigenen Leben mehr Wert geben als dem von Jesus. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus ist der Besitzer von jedem Leben. Er hat jedes Leben geschaffen. Und sein Besitz lehnte ihn ab. Das Gegenteil von Licht ist Finsternis. Und das Gegenteil von Leben ist der Tod. Jeder Mensch, der sich dem wahren Herrscher nicht beugen möchte, wird nur Finsternis und Tod erleben. Die Bibel redet von der Hölle, einem Ort, wo jeder Mensch hinkommen wird, der sich der Macht Gottes widersetzt. Und hier geht es nicht um eine Herrschaftsfrage. Gott ist Herrscher. Wenn der Staat ein Gesetz herausgibt, dann muss der Bürger sich dem Gesetz beugen. Tut er das nicht, wird es Konsequenzen geben. Gott ist Herrscher über dieser Welt. Er hat ein Gesetz gegeben. Beugen wir uns nicht, bedeutet die Konsequenz Tod. Und alles, was wir machen können, ist wie ein gebeugter Mensch zum Galgen zu laufen. Das Schreckliche daran ist, so viele Menschen erkennen seine Herrschaft nicht an und glauben, sie bestimmen. Eine Lüge. Es ist egal, was der Mensch glaubt. Gott ist Herrscher, Punkt, ob es passt oder nicht. Es gibt hier kein entweder Gott oder ich. Nur Gott allein bestimmt über das Schicksal eines jeden Menschen, weil wir sein Eigentum sind. Allen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir stellen uns nun die Frage, wenn ein Mensch, weil er in der Finsternis ist, immer vor Gott flieht, wie kann ein Mensch dem ewigen Tod entfliehen? Und die Antwort ist simpel: gar nicht. Dadurch, dass der Mensch die Herrschaft Gottes abgelehnt hat, bleibt uns nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass Gott den Strick um unseren Hals legt, unsere Vergehen auflistet, den Hebel zieht, der die Falltür unter uns öffnet, und wir sterben. Es gibt für den Menschen nur diese Option. Es gibt nichts, das wir tun könnten, um dieses Schicksal abzuwenden. Jeder von uns hat Gott verworfen und wir tun es jeden Tag aufs Neue. Kleine Sünden, größere Sünden. Und ich werde noch etwas sagen, was dich vielleicht schockieren wird. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob du deine Schuld vor Gott erkannt hast oder nicht. Es spielt auch keine Rolle, ob du Buße getan hast und deine Schuld aufgelistet hast. Es ist ebenso egal, ob du Gott als wahren Herrscher erkennst oder nicht. Nichts davor rettet dich vor dem ewigen Tod. In meinem Theologiestudium am BSP behandeln wir gerade den Propheten Hosea. Und dort gibt es eine Stelle, die ich gerne kurz mit euch lesen würde. Dort ruft das Volk zu Gott, nachdem es viel Leid und Schrecken erlebt hat. Das ist Hosea 6. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn, sagen die Israeliten. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch wieder verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Die Israeliten sagen hier, sie wollen umkehren. Sie erkennen Gott als wahren Herrscher. Sie erkennen sogar ihre eigene Schuld. Und im nächsten Vers lesen wir die Antwort Gottes, in den nächsten Versen. Vers 4, eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja wie der Tau, der früh vergeht. Und in Kapitel 7, wenn ich Israel heilen will, so offenbaren sich Ephraim Schuld und die Übel Samarias, denn sie verüben Betrug und der Dieb dringt ein und Räuberbanden plündern draußen. Und sie bedenken nicht in ihren Herzen, dass ich an all ihre Bosheit gedenke. Gott weiß haargenau, was wir getan haben. Nichts ist vor ihm verborgen. Er schaut nicht einfach weg. Im Gegenteil, er schaut ganz genau hin. Trotz Israels Buße hat Gott Israel nicht verschont. Er hat sie durch Schwert gerichtet. Die Menschen in Israel wurden von fremden Völkern versklavt. Keine menschliche Tat rettet dich vor Gottes Strafe. Und das sagt hier auch Johannes. Alle, die Jesus aufnehmen, dürfen in den Himmel. Und er beschreibt es auch etwas genauer, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 2 Dinge, die sich der Kontrolle des Menschen entziehen: Geburt und Tod. Wir können nichts dafür, dass wir geboren werden, und wir können nichts dagegen machen, eines Tages sterben zu müssen. Und die einzige Möglichkeit, Kind Gottes zu werden und am Leben zu bleiben, ewig zu leben, ist, indem wir aus Gott geboren werden. Und genau wie die fleischliche Geburt ist diese Geburt weit außerhalb unserer Kontrolle. Und jetzt kommt der Hammer. Den finden wir im letzten Vers unseres Abschnittes, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Es gab nur einen Menschen, der je aus Gott geboren wurde. Und das war Jesus. Das ist die Jungfrauengeburt. Eine Jungfrau, die von Gott persönlich schwanger wurde. Das Wort für den Eingeborenen ist im Griechischen Monogenos und bedeutet der Einzige. Einzige vom Vater. Niemand von uns könnte behaupten, dass wir von Gott gezeugt wurden. Wir alle haben einen leiblichen Vater. Nur Jesus nicht. Er war der einzige Sohn Gottes. Er ist aus Gott geboren. Und er ist auch der Einzige, der ein Anrecht auf die Ewigkeit bei Gott hat. Und wir haben nun zwei Gegenteile. Wir haben Jesus, das Licht, das Leben, die Allmacht Gottes. Und wir haben den Menschen, der die Finsternis verkörpert und nur verdammt werden kann, weil er tot ist. Und das bedeutet, es gibt nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Du musst Jesus sein. Wie kann ich Jesus sein, fragst du? Jesus kam in diese Welt, um zwei Dinge für uns zu tun. Zum einen, er lebte. Er wurde geboren, er wurde erzogen wie ein ganz gewöhnlicher Mensch, wie jeder andere. Nur, dass er ein sündenfreies Leben geführt hat. Dieses Leben hat er für uns gelebt. Und dieses Leben kann deins sein. Und wenn es deins ist, wenn es dir angerechnet wird, wirst du am Tag, wo du vor Gottes Thron stehst, mit diesem Leben bewertet werden. Und es wird kein Fehler gefunden werden. Und das Zweite, was Jesus für uns tat, war für uns zu sterben. Wir haben gelesen, dass Gott von Sünde nicht einfach wegschaut. Jede Sünde muss bestraft werden. Und deswegen ist Jesus auch für uns gestorben, um die Strafe an unserer Stelle zu tragen. Jetzt steht immer noch eine Frage offen. Wie kann ein Mensch zu diesem Jesus finden, wenn er doch gar nicht will? Weil er immer noch ein Kind der Finsternis ist? Die Antwort ist auch einfach. Indem Gott höchstpersönlich in das Leben des Einzelnen eingreift und spricht: Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Ich liebe dich über alles. Und nichts und niemand wird uns jemals voneinander trennen, denn mein eingeborener Sohn hat dafür gesorgt, dass wir zusammen sein können. Was tot ist, kann sich nicht selbst ins Leben rufen. Und deswegen benutzt Johannes hier auch den Begriff von Geburt. Wir können nichts tun, um geboren zu werden. Und schon gar nicht, um aus Gott geboren zu werden. Gott hat es bereits getan. Durch das Leben und den Tod Jesu sind alle Hindernisse weggeräumt. Und jetzt kann Gott sagen, es werde ein Christ. Und wenn du diesen Ruf hörst, ein Ruf, der dich aus der Finsternis ins Licht reißt, dann freue dich, denn du bist gerettet. Nicht durch deine Taten, sondern durch die Taten Jesu. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist das Geschenk, das wir Menschen erhalten haben. Wir dürfen das einfach glauben. Und dieser Glaube reicht aus, um gerettet zu werden. Es gibt da eine Stelle im Epheserbrief, der diese Predigt wunderbar zusammenfasst. Auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, Entschuldigung, das ist Epheser 2, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe Wille, mit der uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt, mit einversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güter an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Freunde, das ist eine tolle Botschaft. Wir sind Gottes Eigentum und durch Christus sogar seine Kinder. Jetzt hatten wir viel Theorie. Ich hoffe nicht zu viel. Kommen zum praktischeren Teil. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Und sein Name war, und hier kannst du deinen Namen einsetzen. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Gott hat uns, die wir durch Christus neues Leben erhalten haben, beauftragt, in die Welt, in die Finsternis zu gehen, um dort das Licht zu bewirken, welches in uns wirkt. Damit Menschen durch uns zum Glauben finden. Amen.